Stellt euch vor, ihr werdet 120 Jahre alt. Das hört sich erstmal alt an, ne? Und nach einer gesunden Lebensweise, was muss man dafür alles tun? Und wie viel Sport muss man machen? Wie viel Obst und Gemüse essen? Bei den Menschen ist nämlich die erste Frage direkt, was ist dein Geheimnis, dass du so alt geworden bist? Manche schwören da auf jeden Tag ein rohes Ei oder was weiß ich. Und jetzt stellt euch mal vor, wir werden nicht nur 120, sondern sogar vielleicht 130, 140, irgendwann 200. Und das ist heute unser Thema.
Das ist der Zukunftsjäger. Eine Podcast-Produktion der Audiofabrik mit Zukunftsexperte Lukas Pierre Bessis, Host Alexander Küper.
Was muss ich dafür tun, um 120 zu werden, Lukas?
Du musst nur zum Arzt gehen. Oder andersrum, du musst in den kommenden 10 Jahren an nichts Dummem sterben. Das wäre schon mal die Grundvoraussetzung. Wenn du die kommenden 10 Jahre überlebst, dann haben wir kein Thema, dann wirst du locker 120.
Also immer bei Grün über die Ampel gehen.
Genau, keine Unfälle vermeiden und irgendwie herumfliegenden Backsteinen aus dem Weg gehen oder so.
Aber jetzt mal im Ernst, ja. 120, das ist doch bekloppt. Oder also, ja, das klingt erstmal bekloppt.
Nicht bekloppt. Also andersrum, ich glaube, wenn du vor 100 Jahren jemandem in Deutschland gesagt hättest, hey, durchschnittlich werden wir im Jahr 2022 83 durchschnittlich. Es gab noch nie so viele 100-Jährige in Deutschland, wie wir sie in diesem Jahr haben. Das hätte der auch irgendwie dann für abwegig gehalten, ja, wenn du das gesagt hättest. Und heute mit dem, also rückblickend mit der Entwicklung, die wir sehen, die wir hatten, die ja nicht zufällig passiert ist, sondern eben durch die Erfindung oder die Verbreitung von Hygiene, von Medikamenten, von einer ärztlichen Versorgung, haben wir natürlich das eben so geschafft und natürlich auch mit einer besseren Ernährung und etc. Und wir wissen eben, wenn wir das so weitermachen, beziehungsweise jetzt mit den Technologien, die wir heute zur Verfügung stehen haben, dass es zukünftig noch länger gehen wird. Also die Idee ist, dass wir anstatt das Altern zu verhindern, wir zukünftig ab und zu zum Arzt gehen werden, um die Schäden des Alterns zu reparieren und wir durch frische Zellen so wieder jünger werden.
Also wie ein Auto, das zum TÜV geht oder zur Inspektion. Oder
genau, genau. In den nächsten 15 Jahren werden wir Behandlungen haben, die uns 20 oder mehr Jahre eben Leben schenken werden. Und das Tolle ist, dass wir dann in den 15 oder 20 Jahren darauf, also wiederum später, wieder neue Behandlungen haben werden, die uns wieder noch jünger halten und dann noch mal jünger. Und so werden wir eben Generation für Generation, beziehungsweise werden wir eben im Takt von alle 10, 15 Jahren noch mal ein paar Jahre dazu bekommen. Und es gibt nicht wenig Forscher, die sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir sogar 1000 Jahre alt werden, schon bei über 50% liegt.
Lukas, was sind das für Behandlungen? Also ich gehe zum Arzt und welche Behandlungen brauche ich da?
Das Altern ist im Grunde das Ergebnis eines Körpers, der jahrzehntelang 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr arbeitet und in dieser Zeit leistet und nutzt er sich auch ab. Also Verschleiß, würdest du jetzt sagen, bei dem Auto, beim Auto.
Ich habe Rücken sozusagen.
Du hast Rücken, genau. Oder deine Knochen werden marode oder etc. Genau. Und der Verlust von Zellen zum Beispiel. Zellen sterben ab und werden nicht automatisch durch Zellteilung ersetzt. Das ist so. Und zukünftig haben wir eben Zellersatztherapien, die derzeit entwickelt werden. Und das ändert die Lebenserwartung dramatisch. Und diese Zellersatztherapie ist dann, wir können heute schon deine DNA analysieren und wir können auch synthetisch DNA erzeugen. Und wenn wir wissen eben, welche Zellen du brauchst oder was bei dir so los ist, dann kann man das reparieren.
Wie oft muss ich dann zum Arzt? Einmal die Woche?
Ja, einmal im Jahr oder alle paar Jahre, je nachdem, das wird man auch erforschen. Vielleicht mache ich einen Schritt zurück und erkläre ganz kurz, wie das Ganze gestartet ist. Es gab ein Ehepaar 2005, die Conboys hießen die. Ein Ehepaar, die haben 2005 als allererstes die, sagen wir mal so, die Langlebigkeitsforschung begründet, indem sie die sogenannte Parabiose erfunden haben.
Parabiose. Die Parabiose bezeichnet unter anderem die Beziehung zwischen zwei Organismen, bei der meist nur ein Partner einen Vorteil hat oder beide parallel auf die gleiche Versorgung zurückgreifen, wie bei siamesischen Zwillingen.
In dem Fall haben sie zwei Mäuse genommen und haben deren ihre Blutkreisläufe verbunden. Und das war, die eine Maus war eine alte Maus, die andere war eine junge Maus. Und nachdem die Blutkreisläufe verbunden waren, hat man dann beobachtet, völlig überraschend, dass das Fell der alten Maus auf einmal jung wurde und auch ihre Werte, Leberwerte etc. schlagartig gesundeten. Und dass bei der jungen Maus das Fell auf einmal grau wurde und deren ihre Organe und Blutwerte eben schlecht wurden. Und dann hat man festgestellt, okay, da ist irgendwas im Blut oder irgendwas muss ja dann der Grund für sein. Und das war dann die Geburtsstunde, dass man festgestellt hat, okay, das Plasma, da gibt's Moleküle, die sich verändern im Alter, die eben dafür sorgen, dass man anfälliger wird oder Krankheitserreger mit sich tragen und dann eben auch so altersbedingte Krankheiten wie Alzheimer dann eben dadurch entsteht. Da gab's den Gag damals, das war 2005 und dann in den Folgejahren war es dann so, ja Mensch, dann die ganzen Silicon Valley Milliardäre oder so, die werden jetzt alle so Blutjungen und Blutmädchen haben, um sich dann frisches Blut von jungen Menschen zu holen.
Das gibt's ja diese Verschwörungstheorie.
Genau.
Daher kommt das?
Das kommt daher, ja. Wahnsinn. Und natürlich Humbug, man hat da jetzt geforscht und man hat jetzt durch die, das nennt sich TPE, also Total Plasma Exchange, man wird an eine Dialyse angeschlossen, das Blut wird ausgetauscht, in einer Zentrifuge werden die roten von dem weißen Blutkörperchen geteilt und die weißen dann eben, da wird dann eben dieses neue Plasma, dieser Ersatzstoff reingegeben und so kann man sich eben verjüngen, also in der Forschung ist man jetzt schon so weit, dass man zum Beispiel in Harvard, da gibt es einen Professor, der Dr. Sinclair, der hat da jetzt schon Ratten zum dritten Mal das Leben verlängert. Und dieses Jahr will er zum ersten Mal mit Menschen anfangen zu testen.
Also ist in dieser Theorie mit diesem Kinderblut in Anführungsstrichen was dran, aber wir werden natürlich keine Kinder dafür brauchen, ja, sondern das wird dann künstlich hergestellt,
oder? Genau. Das wird künstlich hergestellt, super sauber quasi, weil wir eben in der Lage sind. Vor 20 Jahren haben wir ja die DNA entschlüsselt. Das war ein riesiges Projekt. Über 40 Länder waren beteiligt, hunderte Professoren, wo man eben den DNA-Strang zum ersten Mal damals analysiert hat oder komplett auseinandergebaut hat. Und jetzt geht das für 100 Euro, kann man das machen. Die Gensequenzierungsmaschinen, in jedem Land eigentlich, stehen die rum. Und da kann man jetzt eben den individuellen Bauplan von jedem Einzelnen ja finden oder quasi identifizieren. Und dann kann man auch synthetisch eben eingreifen bzw. Sachen verändern.
Also muss ich da jetzt irgendwie aktiv werden? Mir juckt schon jetzt in den Fingern, zu meinem Hausarzt zu gehen und zu sagen, also ich möchte jetzt so eine DNA-Analyse und dann möchte ich gerne hier frisches Blut haben, damit ich auch 120 werde.
Das wird kommen, wenn es soweit ist, aber also, ich glaube, du musst eben noch 10 Jahre, Arzt, ja, du wirst noch 10 Jahre warten müssen.
Aber wie läuft das denn dann? Also kriegt dann jeder einen Brief nach Hause und wird dann gesagt, hier, du musst bitte deine DNA überprüfen. Also dann höre ich ja auch schon Menschen aufschreien, um Gottes Willen, DNA und sowas, meine DNA kriegt keiner.
Oder? Naja, also es ist nichts anderes wie eine Blutprobe. Ja. Du gibst einfach ein bisschen Blutprobe ab und dann wird die da im Gensequencing einfach analysiert. Und dann sieht man, oh, du hast eine vererbte Schwäche oder einen vererbten, was weiß ich, Hodenkrebs oder so. Und dann weiß man, da kann man eben eine Behandlung ansetzen. Und
möchte ich das denn auch wissen?
Also, ich denke schon.
Okay. Also wird das freiwillig sein?
Das ist, also alles ist freiwillig, es gibt keinen Zwang. Das ist jeder ist selbstverantwortlich, was er mit sich macht und mit seinem Leben. Aber ich denke, es ist lohnenswert, ein gesundes und ein sorgenfreies Leben zu haben. Also egal, wen du triffst, sagen sie immer, ja, das Wichtigste ist ja Gesundheit, nicht?
Genau.
Und wenn das Wichtigste ist, dann ist ja schön, wenn man das jetzt dann eben halt gesund halten kann.
Aber es gibt ja auch eine begründete Angst, dass man sagt, ich will es vielleicht gar nicht wissen, wenn ich irgendwas habe, oder?
Naja, also, wenn du weißt, dass du es heilen kannst, dann schon.
Also man wird alles heilen können?
Ja, also in den kommenden 10 Jahren verschwindet Alzheimer, verschwindet Krebs, da ist man sich schon sehr sicher.
Also ist das eine gute Sache. Stellen wir uns das jetzt mal wirklich bildlich vor. Ja. Ich bekomme den Brief, da wird gesagt, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir Ihre DNA überprüfen können. Sie können rausfinden, ob Sie Krankheiten haben. Dann denke ich mir erstmal so, um Gottes Willen, will ich das wissen. So, ja. Da steht aber dann gleichzeitig drin, ist nicht schlimm, wenn Sie Krankheiten haben, können wir heilen.
Ja, wir wissen auch jetzt schon zum Beispiel, das ist tatsächlich, ich habe erst kürzlich die Studie gelesen, dass je früher du einen Krebs erkennst, die Wahrscheinlichkeiten dramatisch höher sind, dass du erfolgreich die Verwucherung bekämpfst. Oder andersrum, je später du es feststellst, desto wahrscheinlicher ist es, dass es keine Rettung mehr gibt.
Das ist der Zukunftsjäger, eine Podcast-Produktion der Audiofabrik. Mit Zukunftsexperte Lukas Pierre Bessis, Host Alexander Küper.
Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, das ist ja mein Körper. Das heißt, die Politik bestimmt dann, oder wer ist das, oder sind das die Krankenkassen, oder wer sagt dann, du musst jetzt bitte diese DNA-Prüfung machen? Von wem kommt das dann?
Also ich glaube nicht, dass es einen Zwang geben wird. Mhm. Glaube ich nicht. Du wirst ja auch nicht gezwungen zum Blutspenden oder zum Identifizieren, ob du...
Impfpflicht jetzt, großes Thema.
Genau, generell. Sollte man Leute zu nichts zwingen. Aber wenn etwas so toll ist, finde ich es wahrscheinlicher, beziehungsweise... Das kann man auch wiederum sehen, wenn etwas relevant ist für die Menschen oder gut ist für die Menschen, dann wollen sie es haben.
Also du meinst, es wird wie bei allem dann Vorreiter geben, die das machen, weil sie mutig sind. Ja. Dann werden die sehen, oh mein Nachbar, der hat sich jetzt letztens so eine DNA-Analyse machen lassen. Da haben sie rausgefunden, der hatte Hodenkrebs, haben sie behandelt, hat nichts gekostet, der ist jetzt kerngesund und wird 120. Mache ich jetzt auch.
Genau, so sagst du mal, guck mal hier, der Onkel Jürgen, der ist schon 150, will ich auch. Das ist doch logisch. Aber was hat denn der Onkel Jürgen gemacht? Ja, der hat eine Genanalyse gemacht, dann wurde er behandelt oder geht alle 4 Jahre zu Frischzellen. Kur, deshalb joggt er hier jeden Morgen vorbei.
Man muss es nur wissen, dass es sowas gibt quasi.
Genau.
Und deswegen sind unsere Podcast-Hörer auf jeden Fall im Vorteil, weil die wissen es jetzt schon.
Genau, die sind früher dran.
Kann ich mich da schon irgendwo anmelden oder nicht?
Du kannst jetzt schon deine Gensequenz haben. Kannst du im Internet einfach Genanalyse eingeben, da kannst du dann eben in ein Labor gehen.
Blut. Oh Gott, das will im Internet?
Du kannst überall.
Also weil
kannst
so Ahnenforschung, man was, dann sagt ja, Ahnenforschung im Internet soll man nicht machen, weil wenn man seinen DNA einmal da abgegeben hat. Also da habe ich auch Bedenken.
Ja gut, dann geh zu deinem Arzt. Dann kannst du deinem einem Arzt gehen.
Aber ich brauche keine Bedenken haben im Internet, meinst du?
Naja, also das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Im Internet ist auch sehr viel Schmu. Deshalb ist wahrscheinlich am besten, du gehst zu deinem Arzt, so wie du ein großes Blutbild machst. Ich hätte gerne mal eine Genanalyse gehabt. Kostet ungefähr 100-200 Euro aktuell. Die Preise fallen. Also wir reden von vor 15 Jahren hat es noch irgendwelche theoretisch Millionen gekostet, diese Analyse, und dauerte mehrere Monate. Jetzt dauert es irgendwie ein paar Tage und kostet 100-200 Euro.
Lukas, weißt du, was ich mich frage?
Was?
Wer hat denn da Interesse dran?
Die Menschheit. Wir alle.
Genau, aber das ist ja ein Riesenaufwand. Diese ganzen DNA-Analysen, die Forschung, das kostet alles Geld, nur um uns länger am Leben zu halten?
Ja, nicht nur. Nein. Also um Krankheiten zu heilen, um den Menschen besser zu verstehen. Also alles, was dich ausmacht, ist dein Bauplan, ist deine eigene DNA-Strang. Und wenn wir jetzt, indem wir 1 Million DNA-Stränge vergleichen und wir wissen von dieser Million, dass ich diese 10.000 hatten Hodenkrebs, und dann können wir jetzt über künstliche Intelligenz und die Algorithmen können wir feststellen, ach schau mal, diese Sequenz hatten die alle gemeinsam, die diese Krankheit hatten, dann wissen wir, wahrscheinlich ist diese Sequenz die Zuständige, die den Krebs verursacht. Und jetzt können wir da direkt eingreifen und diese Sequenz austauschen. Und das ist das sogenannte CRISPR-Cas9.
CRISPR-Cas9. Bei neuen Gentechniken sorgen verschiedene molekularbiologische Techniken für eine Manipulation des Erbgutes. Mit der Methode soll man Erbmaterial punktgenau schneiden, nach Wunsch umbauen und ergänzen können.
Also die Langlebigkeit ist ein Ergebnis von, wir halten Menschen gesund oder wir heilen Krankheiten. Dann werden ja die Leute automatisch älter. Und durch die DNA-Analyse, die die Forscher eben global betreiben, ist auch der Grund, also um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, Covid ist ja auch sequenziert worden. Also als in Wuhan der Virus auftauchte, hat man in einem Gensequenzierer den Virus sequenziert. Der hat ja auch eine DNA, wenn du so möchtest. Und so konnte man die Datei global verschicken an alle forschenden Unternehmen. Und dann konnten die direkt anfangen mit der Entwicklung eines Mittelchens. Ja, und dann kam eben der Impfstoff dann hier bei uns in Deutschland entwickelt bei BioNTech, die eben auch ein Genunternehmen sind und die machen eben Genforschung. Und so konnte man in einem Wahnsinnstempo, was früher nie möglich gewesen wäre, dann eben den Impfstoff auch entwickeln, so schnell.
Du sagst, 10 Jahre hast du gerade in den Raum geworfen, wird das Ganze noch dauern? Das heißt, ich bin jetzt Mitte 30, du bist?
Mitte 40.
Wir werden schon 100?
Ja, wir werden sogar 120, sicher.
Auch wenn wir rauchen?
Ja. Wir müssen die kommenden 10 Jahre überleben.
Ach so.
Du darfst nicht Autounfälle bitte meiden oder irgendwie Flugzeugabstürze, aber die kommen ja zum Glück nicht so oft vor.
Muss ich auf meinen Lebensstil noch achten?
Nee.
Also ich kann jetzt Fastfood essen,
ja.
Ich kann rauchen,
ja.
Das ist alles, ich brauche Sport machen.
Ja.
Wahnsinn.
Naja, also natürlich ist eine gesunde Lebensweise, also du machst es den Medizinern dann noch schwerer, aber das darfst du natürlich. Also es ist ja nicht nur die DNA-Forschung, die uns jünger halten wird und diese ganze Frischzellenkur, sondern eben auch die Möglichkeit, dass wir in 10 Jahren Organe drucken können. Also da sind wir hier in Deutschland auch sehr führend. Gerade in der Universität in Tübingen ist eine Thüringerin, Frau Professor Dr. Katja Schenke-Lehland, die ich persönlich auch ein paar Mal schon besucht habe, und die druckt Organe. Also die druckt jetzt im 3D-Drucker. 3D-Drucker kennst du ja, der Drucker, der so aus Kunststoff oder Metall, dass er gedruckt wird. Sie druckt da eben Leber und Niere aus dem 3D-Drucker. Und vor 2 Jahren, als ich sie zum ersten Mal besucht habe, oder 3 Jahre ist das her, da hat sie noch in Zellgröße gedruckt. Und dann drückt sie quasi eine Zelle Leber und die wird auf so einen Chip dann gedruckt. Der Chip simuliert den Blutfluss. Und dann lebt die Zelle dort, und aktuell macht man das, dass man dann auf der Zelle dann Medikamente erforschen kann. Also früher hast du ein Medikament an Ratten und Kaninchen getestet, jetzt wird es quasi auf der Zelle, kommt der Wirkstoff drauf, und dann kannst du im Mikroskop beobachten, wie die Leberzelle oder die Niere darauf reagiert.
Und der Körper stößt das nicht ab?
Ja, das ist ja die Zelle. Jetzt erstmal sind wir quasi im Reagenzglas. Also wir sind nicht im Körper gerade. Aber da kannst du eben schon erforschen, wie dann die menschliche Zelle darauf reagiert. Und damit kannst du die erste oder die zweite Testphase bei der Medikamentenentwicklung stark beschleunigen. Und das war vor 3 Jahren eben, dass sie noch auf Zellgröße gedruckt hat. Und jetzt war ich vor ein paar Tagen bei ihr. Und jetzt druckt sie in Klumpengröße schon. Das heißt, in 10 Jahren gehst du in ein Krankenhaus und hast Nierenleiden oder eine Niere versagt. Und dann sequenziert man dann die Nierenzelle in dem Fall und macht dann eben synthetisch ganz viel davon und druckt dann dir eine neue Niere, die aber aus dir existiert, also aus deinen Zellen herauskommt. Und dann kann man die transplantieren, wird dann höchstwahrscheinlich nicht abgestoßen. Das ist dann in 10 Jahren Realität.
Wenn wir jetzt alle so alt werden, wird denn dann auch auf der Erde überhaupt genug Platz für uns sein? Weil eine Überbevölkerung ist ja auch ein Thema, oder nicht, ist ja jetzt schon Thema, oder?
Ja und nein. Also wir haben noch sehr, sehr viel Platz auf dieser Erde. Was wir sicherstellen müssen, ist, dass wir die Ressourcen der Erde nicht kaputt machen oder dass für alle noch genug da ist. Und da gibt es viele neue Technologien, da bräuchten wir wahrscheinlich eine weitere Sendung, um darüber zu sprechen. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Wenn wir jetzt alle so alt werden, dann stelle ich mir die Frage, die Rente ist ja jetzt schon ein schwieriges Thema. Ja. Wovon werden wir denn dann überhaupt leben?
Alles deutet auf ein Universaleinkommen hin, weil wir immer weniger arbeiten werden.
Wir werden nicht mehr arbeiten müssen?
Wahrscheinlich, ja. Wenn Software so intelligent ist und was sie jetzt schon ist und schon sehr viele Jobs jetzt schon verändert hat oder auch erübrigt, das wird eben so weitergehen. Ja? Maschinen bauen Maschinen, Roboter bauen Roboter und Software kümmert sich um alles. Zwei Sachen passieren da. Einmal, alle Kosten fallen ins Bodenlose, weil Software braucht kein Geld in dem Sinn. Das heißt, alles wird günstiger. Das Leben an sich wird günstiger, effizienter, wenn du so möchtest. Und es wird aber trotzdem gewirtschaftet mit Geld. Geld macht Geld. Und das muss dann eben besteuert werden. Derzeit besteuern wir Arbeit. Das wird wegfallen, ganz einfach, weil es auch keine Arbeit geben wird. Also gibt es auch keine Einkommensteuern oder Lohnsteuern, die der Staat nehmen kann, um seine Kosten zu decken. Der Staat selber wird aber auch weniger Kosten haben, weil du ja keine Verwaltung mehr brauchst. Also alles wird automatisiert. Also die Kosten sinken, gleichzeitig aber auch die Arbeit. Wir arbeiten nur noch, weil wir wollen.
Wir verlieren unsere Jobs?
Ja, aber 75% aller Deutschen sind nicht zufrieden mit ihrem Job. Insofern wird es auch keinen geben, der im Nachweint.
Das finde ich spannend. Ja. Treffen wir uns da nächstes Mal nochmal zu dem Thema?
Sehr gerne.
Also wovon wir dann leben, wenn wir denn alle 130 werden. Und womit wir unser Geld verdienen, wenn wir unsere Jobs verlieren, die wir ja eh nicht mehr wollen, wie Lukas sagt, das klären wir dann in der nächsten Folge.
Lukas Pierre Besses ist der Zukunftsjäger, eine Produktion der Audiofabrik. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Sie helfen uns, wenn Sie nicht vergessen, uns die 5-Sterne-Bewertung zu geben.